Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 2 bis 11. Aber schon am nächsten Morgen war Jesus wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich aber und begann, sie zu unterweisen. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch ertappt worden war. Stießen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen konnte. Und sagten zu Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollten, müssten wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Fangfrage. Sie suchten nämlich nach einem Anlass, um Jesus anklagen zu können. Aber Jesus schien gar nicht auf ihre Frage zu achten. Er bückte sich und schrieb mit einem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig nach einer Erklärung verlangten, richtete er sich auf und sagte, nun, dann steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der selbst noch nie gesündigt hat. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als erstes gingen die Ankläger. Dann schlichen sich auch alle übrigen stillschweigend davon, einer nach dem anderen. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Da stand er auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dann will ich dich auch nicht verurteilen, entgegnete ihr Jesus. Geh, aber sündige nicht noch einmal. Jesus ist die Mitte, um ihn lauter Leute, die er unterweist. Doch plötzlich ist nicht mehr Jesus die Mitte. Eine Frau wird in die Mitte gezerrt, ertappt beim Ehebruch. Diejenigen, die sie bringen, fragen, Jesus, was sagst du dazu? Wir hätten so gerne eine Antwort, eine ehrliche Antwort auf unsere Frage. Was würde Jesus dazu sagen? Der Fall ist doch klar für die, die die Schriften kennen, beim Ehebruch ertappt, nach dem Gesetz des Moses, steht darauf die Todesstrafe, auch wenn zu Jesu Zeiten in der Regel die Todesstrafe nicht mehr praktiziert worden ist. Weniger klar ist, warum diese anständigen Männer nur die Frau herbeizerrten. Ist ihnen der Mann entwischt? Oder haben Männer für die Situation von Männern mehr Verständnis? Frauen haben so etwas Verführerisches. Was kann ein Mann da schon machen? Nun du, Jesus, was sagst du dazu? Was würden wir gefragt worden sein, antworten? Vielleicht würden wir sagen, naja, das muss sie da selbst wissen. Früher hätten wir uns ja darüber noch aufgeregt. Zugegeben, inzwischen sind unsere Einsichten und Ansichten mehr durch die Medien und durch die Statistiken geprägt als durch Jesus und was er dazu sagt. Wir könnten ja heute zuerst einmal auf Jesus sehen. Schließlich war er ja doch zuerst in der Mitte. Aber das war ja das Problem. Das hat einigen ja nicht gefallen, dass Jesus in der Mitte steht. Und darum wollten sie ihn ja auch aufs Kreuz legen. Das entgeht uns als Lesern und Hörern ja nicht. Egal wie Jesus auf die Frage der Männer antwortet, jetzt haben sie ihn. Wie soll Jesus antworten? Spricht er sich gegen die Steinigung aus, dann wendet er sich gegen das Gesetz. Man würde ihn als einen Gesetzesverächter festnageln können. Stimmt er der Steinigung zu, dann wäre das ein Verrat an der Liebe Gottes und an seiner eigenen Mission, dann ist er nicht mehr der Sündenheiland. Eigentlich könnten sie sagen, komm Jesus, gib auf, du hast keine Chance. Doch Jesus bückt sich und malt in den Sand. So wie jemand beim Telefonieren irgendwelche Zettel vollmalt. Aber dass er malt, das ist nicht ohne Sinn. Mit seinem Malen schlägt er vielleicht eine Brücke ins Alte Testament zu Jeremia 17, Vers 13. Dort heißt es, Herr, du bist die einzige Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, werden vor Schande vergehen. Sie werden verschwinden wie Namen, die man auf die Erde schrieb. Denn sie haben dich, die Quelle frischen Wassers, verlassen. Wessen Name hat Jesus da wohl geschrieben? Wessen Namen? Wir wissen es nicht. Aber die Geste muss diese weisen Männer nachdenklich gestimmt haben. Wer kennt die Schrift denn besser als sie? Hat er vielleicht ihren eigenen Namen geschrieben? Sind sie selbst gemeint? Sie, die andere gern in den Mittelpunkt des Interesses zerren, sie, die aber selbst die Quelle des frischen Wassers verlassen haben? Wirkt es im ersten Moment so, als würde Jesus diejenigen, die ihn festnageln wollten, ignorieren, wendet er sich doch in Wirklichkeit ihnen zu. Er richtet sich auf, das unterstreicht seine Haltung, denn anders als sie ist er aufrichtig, sie sind es nicht. Und er antwortet ihnen. Und dabei guckt er ihnen in die Augen. Das müssen sie aushalten. Und er sagt, werft. Moment, eine Bedingung gibt es. Ich sage euch, wer den ersten Stein werfen soll. Du als derjenige, der noch nie gesündigt hat, du werfe den ersten Stein. Das sind nicht die Spielregeln, mögen Sie denken. Normalerweise werfen den ersten Stein immer die Zeugen der Tat. Also die, die beobachtet haben. Die müssen auch als Erste werfen. Aber Jesus lässt nicht zu, dass Leute andere bei deren Sünden beobachten und dann verurteilen, ohne selbst betroffen zu sein. Sagt er doch an anderer Stelle, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, entferne den Balken aus deinem eigenen Auge. Das ist übertrieben, klar. Aber es macht klar, niemand ist in einem solchen Geschehen ein Unbeteiligter. Jesus macht deutlich, wenn wir über andere sprechen, dann sprechen wir in der Regel immer über uns selbst. Und darum spricht Jesus solche an, die über andere ein Urteil sprechen. Das gilt auch, wenn unser Urteil von höchster Stelle abgedeckt ist. Wir also den Eindruck haben, dieses Urteil fällen zu dürfen, ja sogar fällen zu sollen. Stand Mose erstmal hinter einem mit seinem Gesetz, dann stand man doch mit dem Rücken zur Wand. Die Instanzen hinter sich zu wissen, macht sicher. Aber wer es mit Jesus zu tun hat, merkt, hier geht es immer auch um mich. Das ist die Seelsorge Jesu an denen, die sich einen Stein ausgesucht haben. Seine Antwort hat zwei Seiten. Werft. Das heißt, Jesus steht auf dem Boden des Gesetzes. Jesus schafft die Normen nicht ab. Anders ist das ja manchmal bei uns. Wir haben ein starkes Mitgefühl mit unserem eigenen Unvermögen. Und da üben wir großzügig Solidarität mit unseren eigenen Schwächen. Und wir hoffen, dass sich für unsere Anfälligkeiten eine parlamentarische Mehrheit findet. Die uns sagt, ja, das sehen wir inzwischen auch alle anders. Im hier erwähnten Fall des Ehebruchs kennt das Neue Testament zwei Begriffe, Moscheia und Porneia. Porneia meint dauerhaftes ehezerstörendes Verhalten. Dazu gehört vor allem die Prostitution. Moscheia meint alles, worunter die Einheit der ehelichen Beziehung zerbrechen kann. Dazu gehören der begehrliche Blick und der Seitensprung, aber auch die ganz normale Vernachlässigung des Partners. Und dieser Begriff steht hier im Text. Vielleicht hat einer der beiden nur immerzu mit seinem Handy gespielt. Das war für einen entfernten Verwandten, also ganz weit entfernt, der rief mich mal an, ich sage, wie ist so in der Ehe? Ich habe mich getrennt, ich spielte nur mit dem Handy. Kann ein Grund sein, sich zu trennen. Unsere Fantasie vermutet natürlich mehr, aber ist Vernachlässigung nicht schon eine ganze Menge? Jesus nimmt das alles ernst. Der nimmt das ernster als wir selbst. Bei Handy lächeln wir, kennen wir. Jesus liegen unsere Beziehungen am Herzen. Und dazu schlägt er einen Bogen in die Schöpfungsordnung Gottes. Und der möchte er neu Geltung verschaffen. Gott will, dass ein Mann und eine Frau in der Ehe ein Fleisch werden, sich lieben und miteinander vertraut werden. Und dazu gehört, dass sie sich dafür entscheiden. Nicht nur für die Dauer des Verliebtseins, sondern auch im Alltag und in den Krisen zueinander stehen und halten. Und das ist auch Jesu Anliegen, dass sich zwei füreinander entscheiden. Welch ein Quantensprung für ein Paar, wenn sie bereits miteinander durch dick und dünn gegangen sind. Nach einer gemeinsam durchgestandenen Krise hat eine Beziehung an Wert gewonnen. Die Ehe ist etwas Schönes. Das glauben auch die meisten und sie haben auch eine Sehnsucht danach, wenn sie noch davor stehen. Und doch haben sie zugleich Muffensausen vor einer Entscheidung, die eine lebenslange Entscheidung sein soll. Die Angst darf ein ganzes Jahr zueinander nicht verhindern. Denn wir werden die Fahrt der Ehe nicht mit der heutigen Tankfüllung wuppen können. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und so wie es an der Straße weitere Zapfsäulen geben wird, gibt Gottes Geist immer wieder Kraftstoff und Liebe. Jesus will der so genialen Ehe einfach Geltung verschaffen. Fakt ist aber, dass man sich selbst und dem anderen in einem so sensiblen Bereich wie der Ehe Verletzungen zufügen kann. Und diese Verletzungen dürfen nicht triumphieren. Und da ist es überhaupt keine Option, in aller eigenen Verletztheit auf andere mit Steinen zu werfen. Auf Dritte nicht und auch auf Zweite nicht. Jesus gibt den Richtern Gelegenheit, in sich zu gehen. Er entlässt sie aus seinem Anblick, gibt ihnen die Möglichkeit, aus dem Kreis zu treten. Und man hört die Steine zu Boden fallen. Bumm, bumm, bumm. Sie verurteilen nicht. Und Jesus verurteilt sie, in dem Fall die Frau, auch nicht. Jesus unterscheidet sehr zwischen dem Sünder und der Sünde. Die Sünde verbietet sich nicht von selbst, wie man so gerne sagt. Den Gefallen tut sie uns nicht. Das ist eben das Wesen der Sünde, dass sie so gerne sündigen will. Die Sünde verbietet sich durch das Gesetz. Und an der Stelle ist das, was Mose gesagt hat, okay. Aber der Sünder und die Sünderin wird von Jesus nicht verurteilt. Das ist die andere Seite. Ich verurteile dich auch nicht. Denn die Sünde dieser Welt wird nicht durch Strafe getilgt, sondern sie wird durch das Lamm Gottes, welches ist Jesus Christus, aus der Welt geschafft. Wer an Jesus glaubt, kann sich auf eines verlassen. Stehen wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes, wird er für uns eintreten und sagen, ich verdamme dich auch nicht. Sein Freispruch ist bedingungslos. Er ist nicht daran gebunden, dass wir keine Fehler mehr machen. Aber wer unter dem Freispruch von Jesus leben darf, der wird dann auch so leben wollen, wie es Jesus gefällt. Denn Jesus sagt, sündige nicht mehr. Und wir haben als von Jesus Freigesprochene die Gelegenheit, so wie er will, zu leben. Immer wieder neu. Amen.